Ich habe euch zu Beginn des heutigen Predigts eine kleine Denksportaufgabe mitgebracht. Ich hoffe, sie ist so gestaltet, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, sie lösen können. Dazu die erste Folie. Gesucht wird ein Oberbegriff. Lauter? Sehr gut. Also, erste Aufgabe gelöst. Boskop, Golden, Delicious, Elster, Grammy Smith, Jana Gold und so weiter. Sie sind Äpfel. Was denkt ihr, wie viele Apfelsorten es gibt? Ja. Man weiß es nicht. Es gibt geschätzt weltweit um die 30.000 verschiedene Apfelsorten. Und allein in Deutschland und Österreich werden mehr wie 2.000 Apfelsorten angebaut. Für was eigentlich? Warum braucht so viel Apfel oder Äpfelsorten? Ich persönlich mag ja die Äpfel sehr. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Weil sie ja gut schmecken. Und weil sie auch so vielseitig verwendbar sind. Sie sind so universal teilweise. Sicherlich hat jeder von uns eigene Favoriten, die regelmäßig in den Einkaufskörben oder landen oder vielleicht auch im eigenen Garten wachsen. Ich hatte schon mal den Fehler gemacht, dass ich die falsche Apfelsorte mit heimgebracht hatte, die meiner Frau nicht so gut geschmeckt hat. Und ja, es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Bei meiner Suche oder meiner Recherche nach dem besten Apfel der Welt und auch warum es so viel Apfelsorten gibt, bin ich auf unzählige, viel aussagende und auch weniger aussagende Kommentare gestoßen, sodass ich es schlussendlich bleiben habe lassen. Ich denke, die Vielfalt der Apfelsorten, sie hat mehrere Gründe. Zum Beispiel der Geschmack. Der eine liebt es, wenn er leicht säuerlich ist. Ein anderer liebt es, wenn ein Apfel süß ist, wenn man reinbeißt. Manche wollen ihn fest und knackig, andere wollen ihn eher weich, mehlig. Und neben dem Geschmack geht es auch noch bei den Äpfeln um die richtige Verwendung, um den richtigen Einsatz. Die einen sind perfekt für den Apfelstrudel oder Apfelkuchen mit Streusel. Andere Apfelsorten sind besser für Apfelmus und andere haben wieder bessere Eigenschaften beim Einmachen, beim Trocknen, beim Saften, beim Mosten und so weiter. Es gibt noch weitere Punkte, die für die unterschiedliche Bewertung der Apfel oder der Äpfel spricht, und das ist die Haltbarkeit, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlichen, wie sie mit den klimatischen Bedingungen auskommen und welche Inhaltsstoffe es auch gibt, wer ist gesünder, wer hat mehr Vitamine und so weiter. In jedem Fall finde ich es super, dass Gott diese Vielfalt an Sorten wachsen lässt und wir so viele unterschiedliche Gerichte aus Äpfel genießen können. Die Vielseitigkeit der Geschmäcker sowie die verschiedenen Apfelleibgerichte und Verwendungszwecke, die machen es ersichtlich oder machen es uns sicherlich nicht leicht, gemeinsam zu bestimmen, was ist der beste Apfel. Vielleicht gelingt es uns noch, uns zu einigen, dass wir sagen, ja, Äpfel, das ist ein super Obst. Äpfel können wir genießen. Äpfel sind wichtig. Ich denke, dem ist so. Finden wir, Apfel ist ein großartiges Obst, weil es schmeckt, vielseitig ist, über den Winter hin haltbar und dazu noch gesund. Das spricht dafür, oder? Vermutlich werde ich bis auf Allergiker auf breite Zustimmung treffen. zumindest bestärkt mich diese Aussage, wenn ich mittags nachschaue, wenn wir gemeinsam Mittagessen hätten, wie heiß begehrt die Apfelkuchen und Apfelstrudel sind. Warum möchte oder worauf möchte ich hinaus? Äpfel sind super. Bester Apfel kann für jeden anders aussehen. Die Einleitung soll uns auf das Bibelwort aus Epheser 4 hinleiten und uns den Unterschied zwischen Einheitlichkeit, Einigkeit und Einheit verdeutlichen. Einheitlichkeit ist bei den Äpfeln nicht gegeben, weil es gibt so viele unterschiedliche Sorten. Einheitlichkeit würde nur dann sein, wenn wir sagen, es gibt einen bestimmten Apfel und nur den und alle anderen werden ausgerottet. Einigkeit herrscht nicht bei der Frage, welcher Apfel ist der beste, weil jeder hat so seine Lieblingssorten. Und vielleicht gelingt es uns, eine Einheit herzustellen, indem wir uns einigen, dass Äpfel super sind. Liebe Gemeinde, es ist mir heute ein großes Anliegen, über die Wichtigkeit der Einheit der Gemeinde zu sprechen. So wie es für Paulus auch ein tiefes Anliegen war und er es immer wieder in den Mittelpunkt seiner Briefe gestellt hat. Zu dieser Einheit fordert er die Gemeinde immer und immer wieder auf, weil er weiß, dass die unterschiedlichen Gewichtungen, Strömungen, Anschauungen, Auffassungen zwar wichtig sind für die Gemeinde, aber sie können auch eine Einheit zerstören. Warum ich heute zu diesem Wort greife, ist, weil ich die Einheit unserer Gemeinde in Gefahr sehe. In der Verantwortung vor meinem Herrn, in der Verantwortung in das Amt, in das ich gestellt wurde als Ältester, gilt es für mich, dem entgegenzutreten. Paulus hat dies auch verspürt und es im Epheserbrief Kapitel 4 so festgehalten. Ich lade euch ein, mit mir die Verse 1 bis 6 zu lesen. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allem. Er wirkt durch alle und in alle. Es geht hier ums Eingemachte des Miteinanders. Es scheint, je vielseitiger wir Menschen als Christen sind, desto unterschiedlicher sind Gewichtungen der eigenen Gaben und Anschauungen. Eine Gegebenheit, die es nicht nur in der Gemeinde Jesu Christi gibt. Ich bin beruflich sehr oft mit Sportvereinen oder habe sehr viel mit Sportvereinen zu tun und verkaufe dort Böden oder berate zu Böden. Und da gibt es unterschiedliche Abteilungen mit unterschiedlichen Wünschen. Da gibt es die Tennisabteilung, die einen Boden wünscht, der farbig ist, aber sich abgrenzt von der Farbe des weißen Spielballes und der blauen oder grünen Tischtennisplatte, dass man den Ball gut sieht. Die Prioritäten dieser Abteilungen sind so unterschiedlich. Da gibt es die Handballer, die wollen, dass er pflegeleicht ist, weil das Harz beim Handballspielen oft hängen bleibt und es Stunden dauert, ihn zu reinigen. Dann gibt es die Volleyballer, die einen stumpfen Boden wollen, der nicht zu glatt ist und nicht zu rutschig. Und es gibt dann noch die Gymnastikabteilung und was weiß ich, oder Tanzabteilung, die einen Parkettboden wollen, der schön, wo man sich schön drehen kann, der warm ist und gut ist. Einigkeit nicht realisierbar. Aber eine Einheit besteht darin, dass sie wissen, sie brauchen einen Sportboden, einen neuen Sportboden, der den meisten Anforderungen weitgehend entspricht. Die Schwierigkeit der Einheit zeigt sich aber auch genauso in unseren Ländern, wenn wir auf die Wahlergebnisse schauen. Keine Partei hat die absolute Mehrheit. Man ringt nach Koalitionen mit Parteien, die eigentlich unterschiedlicher Meinungen sind. Und sie müssen sich zusammenraufen, um eine Regierung bilden zu können. Sie müssen eine Einheit bilden, auch wenn nicht immer Einigkeit besteht, um handlungsfähig zu sein und um das Land voranzubringen. Und wo eine Einheit nicht herrscht, zerbricht die Koalition und somit auch das Vorhaben, das Land zu führen. Einheit, ein Wort, das in vielen Bereichen unseres Lebens eingebracht und gefordert wird. An viele schöne solche Dinge mögen wir denken, wenn wir von Einheit reden. Doch es geht in dem Wort des Epheserbriefes nicht um die Welt, nicht um die große oder kleine Politik, jedenfalls nicht in erster Linie. Es geht auch nicht um den einzelnen Christen, der sich bessern soll und wenn er das geschafft hat, sich zufrieden zurücklehnen kann. Nein, es geht um uns, um die Gemeinde, um die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, der Nachfolger Jesu Christi hier in Rief und um die Frage, wie es hier mit unserer Einheit steht. Was meint Einheit in der Gemeinde Jesu, in seiner Kirche, in unserer Gemeinde? In welchem Verhältnis steht Einheit, Einigkeit und Einheitlichkeit zueinander unter Christen? Was bedeutet Einheit? Sicherlich nicht, wenn ich sage, in meiner Gemeinde kann jeder noch immer das machen, was ich will. So nicht. Aber wie denn dann? Zu ehrlich dürfen wir schon sein. Die Frage nach der Einheit ist unter uns Christen und in der Gemeinde ein Riesenthema. Wir haben in den letzten Jahren als Gemeinde viel gerungen, wir haben gebetet, wir haben diskutiert und suchten dabei die Einheit in der Einigkeit. Und da nehme ich uns als Gemeindeleitung nicht aus. Und dabei sind wir auf keinen grünen Zweig gekommen, weil es sie gibt. Die unterschiedlichen Meinungen, die manchmal hart, sehr hart aufeinander geprallt sind und vielleicht auch noch tun. Und die auch manchmal Mühe gemacht haben und auch zu Missverständnissen und Verletzungen geführt haben. Was ist die Folge oder was war die Folge? daraus? Verärgerung, Schmerz, Verbitterung, Anfeindungen, Rückzug, Trennung. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Und vielleicht erlebst du heute solche Gefühle genauso. Und wenn wir das nicht ändern, werden wir die Schmerzen und die Enttäuschungen auch noch in Zukunft erleben. Wenn wir meinen, Einheit aufgrund der Einigkeit erringen zu können. Liebe Brüder und Schwestern, das wird nicht funktionieren. So wie es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat und wie es bei vielen Gemeinden schon die Existenz gekostet hat. Was bedeutet Einheit in der Gemeinde und was nicht? Die Worte aus Epheser 4, sie sind wuchtig, sie sind deutlich, sie sind eindeutig. Gott hat dich und mich berufen. Paulus sagt damit, ihr seid nicht hier, weil ihr euch mehr oder weniger mühsam zusammengerauft habt. Oder weil wir eine so super tolle Gemeinschaft finden und jeder den anderen nett und super sympathisch findet. Sondern weil Gott euch berufen hat. Die Tatsache, dass Gott uns berufen hat, müssen und können wir nicht selbst machen. Er hat die Grundlage gelegt und geschenkt. Grundlage übrigens kann man auch Basis, Fundament nennen. Grundlage ist wichtig für eine Einheit, eine Übereinstimmung. Nein, es ist nicht nur wichtig, sondern die Grundlage ist das Wichtigste, um einen gemeinsamen Grundstock der Einheit zu bilden. In Korinther 3, Vers 11 nennt uns Paulus das Fundament, die Basis für die Einheit der Gemeinde, die es gilt aufrechtzuhalten, quasi das Nonplusultra. Ein anderer Grund kann niemand legen aus dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. In der Hoffnung für alle heißt es, das Fundament ist gelegt. Das Fundament der Einheit ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das heißt für uns, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Jesus ist das Zentrum der Verkündigung. Jesus ist das Zentrum unserer Veranstaltungen. Jesus ist das Zentrum der Liebe untereinander. Jesus ist das Zentrum der Einheit. Jesus ist unsere Einheit. Nur Jesus. Nichts anderes. Zurück zu Epheser 4. Schauen wir auf die Verse 5 bis 6. Die eine Erinnerung sind an das, was Gott tut, was er schenkt und immer neu schenken will und was dann die Grundlage des Miteinanders ist. Mit Gott hat euch berufen. Startet das Kapitel und nun geht es weiter. Ihr alle seid ja ein Leib, in euch allen lebt ein Geist, ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allem, er wirkt durch alle und in alle. Das macht die Einheit der Schwestern und Brüdern in der Gemeinde Jesu aus, dass wir ein Leib sind. Dass Gottes Geist in uns lebt und wirkt. Und sein Wirken hat das Ziel, dass wir eine Hoffnung auf Gottes Liebe reden und handeln mit anderen teilen. Wir haben nur einen Herrn und es eint uns, dass wir auf ihn im Leben und Sterben vertrauen. Dafür gibt es ein Zeichen, das es deutlich macht. Das ist die Taufe, die in allen christlichen Gemeinden vorhanden ist. Und dahinter steht der eine Gott, der über allem steht und durch alles wirkt. Dieses siebenfache Ein macht unsere Einheit aus und nicht wie eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit der Einzelnen. Dass eine solche Einheitlichkeit nicht gemeint sein kann, wird schnell deutlich am Bild des Leibes der Gemeinde, dessen Kopf, Haupt übrigens Jesus Christus ist. Das wird übrigens ein paar Verse später dargestellt. Schaut euch doch mal selbst an. Unser Ohr unterscheidet sich vom rechten großen Zehen. Und der rechte große Zeh hat eine andere Aufgabe als die Nase, als der Zeigefinger und der Daumen. Das leuchtet ein, dazu braucht man nicht allzu große anatomische Fähigkeiten und Kenntnisse. Und selbst Dinge, die scheinbar ähnlich sind, wenn ich meine Beine nehme, rechte und linke Beine, sind ähnlich, ein bisschen spiegelverkehrt, aber sonst dieselben Voraussetzungen. Trotzdem ist mein rechtes Bein mein Lieblingsbein. Weil mit dem spiele ich Fußball. Und mit dem schieße ich meine Tore. Habt ihr schon mal versucht, mit rechts im Stehen einen Schuss abzugeben, ohne das linke Bein zu benutzen? Ich werde nicht schießen können. Ist doch das linke genauso wichtig wie das rechte. Auch wenn es andere Aufgaben hat. Und um die volle Kraft der Beine auszunutzen, brauche ich beide Beine. Egal wie. Jeder Vergleich hängt, aber vielleicht ist es etwas hängen geblieben. Ab Vers 11 spricht Paulus über sehr unterschiedliche Gaben, die Menschen bekommen und haben und mit denen sie sich dann auch unterschiedlich in die Gemeinde einbringen. Oftmals denkt man, dass Einheitlichkeit einfach wäre und manchmal dazu tatsächlich hilft, wenn wir nur einheitlich wären. Wenn alle nur einheitlich einem Gedanken nachgehen würden, wenn wir alle dieselbe Kleidung tragen würden, dieselbe Frisur tragen würden, wenn wir alle denselben Haarschnitt haben, damit die Welt erkennt, wir sind Christen. Aber selbst das würde nicht dazu beitragen, dass wir unterschiedliche Auffassungen und Gedanken haben. Deswegen gibt es in der Gemeinde Jesu Christi keine Einheitlichkeit. Gott ist ein Schöpfer von so viel unterschiedlichen Gaben. Und er will nicht, dass eine Sache das Richtige ist, sondern er will, dass allein Jesus, das ist die einzige Einheit. Und sonst gibt es unterschiedliche Bevorzugungen. Unterschiedliche Ausrichtungen. Das macht uns doch aus, als dass wir als Individuum leben dürfen, auch als Christen. Es ist zu bemerken, die Einheit ist uns schon gegeben. Sie ist in Gott gegründet und soll jetzt gelebt werden. Naja, nur noch, es kommt da schon noch ein bisschen was Kleingedrucktes. Da kommt die Einigkeit ins Spiel, die es so oft wie möglich, manches Mal mit viel Mühe zu suchen gilt, damit die Einheit im Glauben gelebt, bewahrt wird. Das ist auch klar. So wenig es um Einheitsbrei in der Gemeinde geht, genauso wenig geht es gut, wenn die Einheit sich nicht wenigstens in den Ansätzen in der Gemeinschaft der Christen zeigt. Immer wieder zeigt. Die gelebte Gemeinschaft in der Gemeinde macht uns erst unserer Bestimmung gerecht. Sie macht uns erst einsatzfähig, unsere Berufung gerecht zu werden. Die Berufung, die darin besteht, Gottes Liebe zu und für die Menschen, für alle ersichtlich, greifbar und spürbar zu machen. Dabei schnappte ich einen Satz auf von einem Theologen, der sagt, eine Kirche, in der Gemeinschaft nicht konkret gelebt wird, kann auch vom Heil nur abstrakt und damit nicht glaubwürdig sprechen. Eine Kirche, in der Gemeinschaft nicht konkret gelebt wird, damit ist nicht das Zusammenkommen sonntäglich gemeint, sondern das Leben in der Gemeinschaft, kann auch vom Heil nur abstrakt und damit nicht glaubwürdig sprechen. Wenn Paulus uns ermahnt, bittet, auffordert, zuspricht, wie auch immer, ihr seid von Gott berufen, dann lebt euer Leben auch so, dass es dem entspricht. Deutliche, eindeutige Worte, denen wir wahrscheinlich sofort zustimmen können. Aber sie sind nicht wirklich konkret. Denn was heißt das für unseren Alltag? Wie können wir das umsetzen? Paulus geht dazu noch eine Stufe tiefer. Er wird konkreter, wenn es darum geht, wie wir handeln sollen. Und wenn wir uns die Verse 2 und 3 anschauen, dann spricht er hier von nicht erheben über den anderen, das nennt man Demut. Seid freundlich, das nennt man Freundlichkeit. Habt Geduld, Geduld mitbringen. Und Liebe. Mit der wir einander ertragen sollen. Klare Worte, sie werden ja uns schon als Früchte des Geistes beschrieben. Aber was ist die Krux daran? Wie kann das aussehen? Das steht hier nicht. Sicherlich, wir alle sind unterschiedlich. Vielseitigkeit, und das ist das Schöne an Gottes Schöpfung, die unterschiedlichen Bäume, Blumen, Pflanzen. Ich finde es genial, 30.000 verschiedene Äpfelsorten. Diese Vielfältigkeit in Gottes Schöpfung. Und diese Vielfältigkeit zeigt ja uns auch in seiner Geschöpfen. Die einen singen toll, die anderen können gut rechnen, die anderen können gut reden, die anderen lesen super. Es gibt Menschen, die können wahnsinnig toll putzen oder heimwerken, handwerken. Und dabei muss ich mir leider eingestehen, dass die anderen es oftmals besser oder zumindest anders machen als ich. Lesen, putzen und so weiter, kochen. Manche sind intelligenter als ich. Manche schauen sogar noch besser aus als ich. Wie gehe ich damit um? Ich akzeptiere es und es stört mich nicht, sondern ich kann diese Vielfalt in gewisser Weise auch genießen, dass die anderen es anders oder besser machen. Es kann aber auch sein, dass die anderen es so viel anders machen, dass es mich stört. Es gilt dann, wenn es mich stört, darauf zu achten, was ist der Ursprung. Ist es ein falsches Handeln? Ist es ein nicht konkretes Ausführen? Entspricht es nicht dem Worte Gottes? Oder ist es Durchsetzen meines eigenen Willens? Ist es vielleicht sogar Neid? oder Uneinsichtigkeit? Ist es Überheblichkeit? Manche Ansätze sind berechtigt. Und drittens, es gibt mir zu denken, wenn die anders anderen sind, besser oder sowas, und ich ziehe diese Verbesserungen mit ein. Ich versuche zu lernen, besser zu kochen. Ich versuche zu lernen, besser zu lesen, indem ich mehr lese oder wie auch immer. Und ich schaue, dass ich gemeinsam mit denen putze, wenn es mir nicht so gelingt. Nicht über einen setzen, sondern unter einen bringen, davon spricht man von Demut. Demut üben. Nicht überheblich sein, sondern sich unterordnen. Freundlich sein. Sich mit Respekt begegnen. Freudig begegnen. Den anderen achten. Geduld. Geduld mitbringen. Wenn ich Auffassungen und Anschauungen habe, die die Gemeinde betreffen, zu sagen, ja, ich sehe, es ist Zeit oder es soll geschehen, aber auch die Geduld mitbringen, den Samen des eigenen Vorstellungen oder den Samen der Gedanken die Gemeinde verarbeiten zu lassen, damit er aufgehen kann. Und die Liebe üben. Nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern was ist Liebe? Liebe ist auch ein Zeichen der Hingabe für Entscheidungen und Tätigkeit, die ich tue, die nicht meinen Überzeugungen entsprechen. Wenn ich abwasche, mache ich das nicht gerne. Ich mache es aus Liebe zu meiner Frau. Wenn sie die Wäsche wäscht, macht sie das nicht gerne. Aber es muss gemacht sein, weil es unsere Gemeinsamkeit bildet, dass wir was machen. Und das verstehe ich unter Liebe. Und dass ein Zusammenleben funktioniert, dazu brauchen wir die Liebe. Und dazu brauchen wir auch Sachen, mal das zu tun, wo ich vielleicht nicht dahinter stehen kann, aber wo die Gemeinde dahinter steht. Und dieses Wesen, das wird sich auch nach außen zeigen. Die Einheit der Gemeinde. Hab noch etwas Geduld, aber es ist mir sehr wichtig. Einheit der Gemeinde besteht nicht darin, dass wir persönliche Vorstellungen, Glaubensansichten und Einsichten auf Kosten der Gemeinde und der Gemeinschaft in den Vordergrund bringen und unbedingt durchsetzen wollen. Einheit der Gemeinde bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen, uns in die Gemeinde nicht einbringen und mit verschränkten Armen oder wie auch immer bestensfalls noch den Gottesdienst besuchen, mehr oder weniger zwider, oder ihn gar fernbleiben. Einheit der Gemeinde bedeutet nicht, unmündig zu sein, und alle haben das zu tun, was die Gemeindeleitung bestimmt. Einheit der Gemeinde bedeutet Demut, Freundlichkeit, Geduld und Liebe zueinander und untereinander. Sprich, voneinander lernen, einander wertschätzen und wenn es zu Konflikten kommt, persönlich aussprechen. Und den Geist Gottes gemeinsam erfahren und gemeinsam eine Einheit bilden. Und da gibt es keine andere Basis, als die gelegt ist in Jesus Christus. Wir haben davon gehört. Und ich bin überzeugt, die Gemeinde wurde wegen und trotz all der Vielseitigkeit der Nachfolger und Nachfolgerinnen geschaffen. Und es gibt nur einen gemeinsamen Nenner, der alles unter den Hut bringt. Und dieser Nenner heißt Jesus Christus, der für die Schuld der Welt, der für deine und meine Schuld, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und das sind wir gleich, das bildet die Einheit. Ich schließe mit dem Wunsch, dass wir zur Einheit finden. Dass wir zur Einheit werden. Denn die Einheit, sie macht uns stark gegenüber den Anfechtungen. Ich schließe eben mit dem Wunsch, die uns in Verse 2 und 3 geben oder beschrieben sind. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch allen miteinander verbinden.